meine Jungs haben das unglaublich leidenschaftlich zu Ende verteidigt. Und ja, deswegen nehmen wir die 3 Punkte sehr gerne mit. In der Summe nicht unverdient, auch wenn man ehrlich sagen muss, natürlich nochmal, wenn man die Statistiken sieht, dass Leverkusen durchaus auch hier einen Punkt hätte sich verdient.
Wir gewinnen in Leverkusen 2:1, gewinnen damit auch das dritte rheinische Derby der noch immer jungen Saison und viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig, wir bleiben Tabellenführer, bauen die Tabellenführung sogar aus, haben jetzt 22 Punkte aus 10 Spielen, sind weiter dabei, eine heroische Saison zu spielen. Ja, mein Name ist Kevin Schulte und Fabian Engelbach ist mir zugeschaltet hier bei Pfostenbruch.
Ja, hi Kevin. Ja, ich freue mich auch. Die Nummer 1 am Rhein, aktuell auch die Nummer 1 in Deutschland. Und das heißt für uns natürlich auch wieder Gesangseinlage von Dobby. Da freue ich mich ja schon ganz besonders drauf. Ja, grandioser Kampf. Borussia jetzt weiterhin Tabellenführer. Schickt sich an, das auch in die nächste Länderspielpause zu verteidigen. Das sind natürlich grandiose Aussichten für den Moment.
Genau, und wir werden das natürlich wie gewohnt en Detail besprechen, müssen aber natürlich erstmal einen kleinen Schritt zurückgehen und zwar zum Mittwochabend am 30. Oktober, Pokal, 2. Runde bei Borussia Dortmund, 1:0 in Führung gegangen mit 12 Verletzten oder ohne die 12 Verletzten trotzdem die bessere Mannschaft gewesen. Nach dem 1:0 hat Dortmund dann aber in Person von Julian Brandt die Partie gedreht und uns leider noch 2:1 geschlagen und somit aus dem Pokal befördert. Wir werden jetzt erstmal natürlich über Dortmund sprechen, um in der Chronologie einfach richtig zu sein. Fabian, wie war so deine Gemütslage nach dem Spiel, auch in Bezug auf die Leistung unserer Mannschaft, die ja sensationell gut war und so gar nicht zum Ergebnis passte?
Ja, gar nicht dazu passen ist ein gutes Stichwort, weil das eine passte bei mir nicht zum anderen. Also zum einen war ich erfreut über die Leistung, die Borussia gezeigt hat. Ich habe mich gefreut, dass Borussia zum zweiten Mal ein super Auswärtsspiel in Dortmund gemacht hat. Aber auf der anderen Seite habe ich mich am Mittwochabend so beschissen gefühlt wie lange nicht mehr. Ich hatte eine Stimmung, das war echt zum Kotzen am Mittwochabend. Als dann die Dortmund-Fans noch Maria, I like it loud angestimmt haben, da hatte ich echt einen Brechreiz, das muss ich ganz klar so sagen. Mich hat's tierisch geärgert. Ich glaube, es ging den meisten so. Und ja, obwohl wir ein gutes Spiel gesehen haben, aber zweimal innerhalb von 10 Tagen, ein gutes Spiel in Dortmund und zweimal am Ende muss man konstatieren, die Mannschaft hat sich nicht belohnt und im Pokal ist es natürlich umso bitterer. Man kann es nicht nach einer Woche wieder gerade biegen, so wie die Mannschaft es dann in der Bundesliga getan hat, sondern ja, die Pokalsaison ist gelaufen und beginnt auch erst wieder nächstes Jahr im August.
Genau, und dann ohne Marco Rose an der Seitenlinie, da kommen wir jetzt auch später ja noch zu, wenn wir jetzt mal durch die 90 Minuten von vorne bis hinten durchreiten. Marco Rose hat ja die rote Karte kassiert und ja, also meine Gemütslage war ähnlich bescheiden, möchte ich es ausdrücken, zumal wir wirklich ein so ehrenwertes Spiel gemacht haben, trotz dieser ganzen Personalproblematiken. Und am Ende muss man auch konstatieren, wir haben nicht nur das zweite Mal sehr knapp und auch ja diesmal wirklich unverdient in Dortmund verloren binnen 10 Tagen, sondern wir haben auch zweimal Pech gehabt mit dem Schiedsrichter oder mit dem Schiedsrichterteam, denn das 1:1 wäre mit Videobeweis in der Bundesliga hätte wohl nicht Bestand gehabt.
Das ist richtig, das hätte sicherlich der Videoschiedsrichter eingegriffen und das Tor wegen Abseits aberkannt. Ja, schwierige Situation. Am Ende war es nicht so. Am Ende steht da dieses bittere 1:2 aus Borussias Sicht. Obwohl, ja, du hast es ja auch angesprochen, die Mannschaft wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Vor allem, wenn man sich eben diese Verletzten-Historie anschaut, diese ewig lange Liste, die da an Spielern ausgefallen ist. Wenn ich da mal eine Mannschaft rausformen würde, die eben verletzt war und nicht am Spiel teilnehmen konnte, dann wäre das eine super Mannschaft. Und das muss man auch bedenken. Klar, bei Dortmund haben auch 3-4 Spieler gefehlt. Nichtsdestotrotz hat Borussia ja eine ganze Mannschaft gefehlt. Und das hat man natürlich auch in der Startelf gesehen. Und Ja, ich glaube, da war Dortmund zunächst mal wie wir alle überrascht, als wir die Aufstellung gesehen haben und als dann klar war, wie Borussia auch das Spiel angehen möchte, eben mit einer Dreierkette und vor allem mit Dennis Zakaria auf der zentralen Position in der Dreierkette, also ganz hinten. Und dafür, dass ich ihn da noch nie habe spielen sehen, hat er das ja nahezu Weltklasse gemacht.
Definitiv war für mich zusammen mit Markus Thuram auf jeden Fall unser bester Mann, war der Beste auf dem ganzen Spielfeld. Also da hat er mal wieder seine Vielseitigkeit auch unter Beweis gestellt, nachdem er ja zu Beginn der Saison dann auch schon in der Raute als alleiniger Sechser agiert hat und ja, wir durchaus ja auch ein paar Bauchschmerzen hatten, er die aber bravouros ja eliminieren konnte durch seine tollen Leistungen. Also sensationelle Entwicklung, die er auch in dieser Saison nochmal nimmt, auch von Positionsverschiebung zu Positionsverschiebung tut er seiner Leistung wirklich keinen Abbruch. Und zur Aufstellung können wir ja nochmal kurz drauf zurückkommen. Hast du sonst irgendwelche überraschenden Erkenntnisgewinne gehabt, irgendwie zu Beginn des Spiels, oder war es mit Zakaria die einzige Überraschung und diesem Systemwechsel auf die Dreierkette, vor allen Dingen dadurch, dass man ja auch sehr, sehr wenige Alternativen auf der Bank hatte? Also hättest du mit dem anderen Personal so gerechnet oder gab es da für dich noch die ein oder andere weitere Überraschung?
Ja, systembedingt gab es dann die ein oder andere Überraschung, würde ich mal sagen. Jordan Bayer war natürlich klar, dass er in die Startelf rutschen würde. Das war ja schon am Dienstag absehbar, als es klar wurde, dass Matthias Ginter es nicht rechtzeitig schafft, dass Toni Janschke noch ausfällt. Dadurch war klar, dass Jordan Bayer spielen würde. Jetzt hat er als rechter Innenverteidiger gespielt, hat das super gemacht, wie ich finde. Durch diese Systemumstellung, hat Stevie Leiner und vor allem dann auch in der ersten Halbzeit war es zunächst mal Rami Benzebaini, der links, die beide auf den Außen viel, viel offensiver gespielt haben. Gerade Stevie Leiner, der hat seine neue Rolle in dem Spiel ja fast als Rechtsaußen interpretiert. Das war eine sehr offene Auslegung. Was ich überraschend fand sonst an der Startelf, wie defensiv Laszlo Benisch gespielt hat, der durch das Zurückziehen von Dennis Zakaria dann auch eine ganze Ecke weiter zurückgezogen wurde und eben auf die 6 gestellt wurde, wohingegen dann Florian Neuhaus und Jonas Hofmann die 8 übernommen haben. Und da habe ich nun wirklich nicht mit gerechnet, dass Marco Rose so ein Vertrauen in Laszlo Benisch setzt, ihn da auf diese Position, auf diese 6er-Position zu setzen, wo er für mich auch ein überragendes Spiel gemacht hat.
Jetzt haben wir auch in der ersten Halbzeit schon wirklich gut in die Partie reingefunden, hatten dann auch bis auf ein paar Minuten durchaus Kontrolle, beziehungsweise hatten sehr selten Kontrollverlust. Also es gab wenig Phasen generell bis zu den beiden Toren, wo Dortmund uns irgendwie hat einkesseln können, wo sie wirklich ihre Stärken haben ausspielen können. Hast du das auch so gesehen, dass wir gerade da auch im Mittelfeld, ich fand sogar in Teilen sogar noch besser agiert haben als im Ligaspiel?
Ja, vor allem, wenn man mal drauf schaut, wo Dortmund dann am Ende wirklich die Chancen in der ersten Halbzeit hatte. Ich habe da den einen Weitschuss von Hazard im Kopf, wo er aus knapp 30, 35 Metern oder was es waren, abzieht. Sehr gefährlich, die Latte trifft. Aber das war schon ein bisschen bezeichnend. Dortmund hat immer versucht, wieder das Spiel schnell zu machen. Dabei auch unglaublich viele eigene Fehler gemacht. Sie haben nicht in einer Sekunde wirklich Ruhe ins Spiel bekommen, sondern haben sich von dem Spielstil von Gladbach ganz klar anstecken lassen und, wie ich finde, diesen Spielstil eben nicht so beherrscht, wie Borussia das geschafft hat.
Dann in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise wir können ja vielleicht noch ein paar Minuten früher anfangen, denn es hat uns ja auch innerhalb der ersten Halbzeit mit Rami Benzebaini wieder das Verletzungspech ereilt. Oskar Wendt kam rein, hat für mich dann auch wieder seinen Job absolut gut gemacht. Das hat wenig verändert in der Grundausrichtung und auch in der Qualität, oder hast du es anders gesehen?
Hat wenig verändert in der Grundausrichtung. Zunächst auch in der Qualität. Für mich bemerkbar hat sich dieser Wechsel dann erst später im Spiel gemacht, weil dann natürlich die Wechselmöglichkeit begrenzt war. Marco Rose dann nur noch zwei Optionen hatte zu wechseln. Und ja, wenn wir gleich mal auf die Schlussphase des Spiels kommen. Borussia hatte mit Jonas Hofmann und Lars Stindl zwei lange verletzte Spieler in der Startelf, die für die Anzahl an Minuten eigentlich beide noch nicht wieder eingeplant waren. Und so hat man am Ende des Spiels gemerkt, dass da ein bisschen die Frische gefehlt hat. Was natürlich dann auch dazu darauf zurückzuführen ist, dass man dann nochmal wieder verletzungsbedingt auch früh schon wechseln musste auf einer Position, auf der Borussia wahrscheinlich sonst in diesem Spiel nicht gewechselt hätte.
Ja, und gerade in so einem Pokalspiel, wo man dann eben ja sich am Ende vielleicht noch irgendwie in die Verlängerung hätte retten können, wäre das schon wichtig gewesen, wenn man da so ein bisschen die Kräfte hätte ein bisschen verteilen können. Und in der Verlängerung hätte man ja dann auch noch ein weiteres Mal wechseln können, beziehungsweise dann auch wechseln müssen, wobei ja auch nicht mehr viel auf der Bank war. Wir hatten mit Ginter, Strobel und Traoré drei Spieler, die selbst eigentlich noch angeschlagen waren auf der Bank. Und haben ja dann auch mit Charalambos Makridis drei Minuten vor Schluss dann sogar den Top-Torschützen, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aus der U23 noch gebracht.
Ja, hatte natürlich nicht viele Aktionen. Ich hatte gehofft, dass er noch in der einen oder anderen Situation mal gefährlich vors Tor kommt. Ich glaube, am Ende waren es ein oder zwei Ballkontakte, die er hatte. Nicht wirklich viel, konnte nicht wirklich zeigen, dass er was drauf hat. Schade und ja, am Ende natürlich auch nicht leicht für ihn da dann noch ins Spiel zu kommen mit der Hoffnung, das Spiel zu drehen. Aber ja, das ist natürlich dann die Hoffnung auf den Lucky Punch. Wenn wir jetzt vielleicht noch mal etwas weiter vorne ansetzen, die zweite Halbzeit hat mir bis zum 1:0 einfach super gut gefallen. Da war Borussia klar tonangebend, aus meiner Sicht Dortmund kaum Aktionen gehabt und folgerichtig ist dann auch irgendwann das 1:0 gefallen, was ja für mich wieder tolles Tor von Tiquisse Thuram, stark. Oder wie hast du es gesehen?
Ja, genau. Also ich fand es auch, wir hatten nämlich in der zweiten Halbzeit noch mehr die Kontrolle. Dortmund hatte teils dann auch schlampige Abspiele, die dann im Aus landeten, die wir aber auch provoziert haben, weil bei denen sich auch ein Stück weit so eine Ratlosigkeit breit gemacht hatte. Das war so mein Eindruck. Und am Ende, muss ich sagen, war nach dem 1:0 irgendwie die Dortmunder Lethargie leider vorbei. Und so blöd das dann klingt, aber durch dieses 1:0 oder aus Dortmunder Sicht durch das 0:1 sind sie erst aufgewacht und haben dann am Ende meiner Meinung nach auch gewonnen, weil sie eben ein bisschen mehr Frische hatten und weil sie, ja natürlich haben sie auch ein paar Verletzte aktuell, aber so wie es hinterher dargestellt wurde, als Thomas Broich, der für meine Begriffe den Vogel abgeschossen hat in der ARD mit seiner Aussage, er findet es beeindruckend, wie Dortmund trotz des 0:1 Rückstandes und trotz der verletzten Problematik dieses Spiel noch hat drehen können. Also Das hat mich sehr geärgert, zumal wenn man sich diesen Kader anschaut, der ist ja unfassbar breit und wir haben es nicht das erste Mal jetzt angesprochen. Für mich ist es der breiteste Kader in der Spitze in der Bundesliga. Da kann auch Bayern nicht mithalten. Und da macht sich eben dieses Verletzungs- oder diese Problematik, dass ein Alcacer, dass der Zielspieler vorne fehlt, dass in der Partie auch Reus und Hummels nicht dabei waren, gar nicht so sehr bemerkbar, wie wenn eine komplette Mannschaft auf unserer Seite nicht mit von der Partie sein konnte.
Ja, also in dem Spiel da Verletzungen gegeneinander aufzuwiegen und zu vergleichen, finde ich es mehr als fragwürdig, auf jeden Fall. Das kann man so definitiv nicht machen. Und mein Eindruck war so ein bisschen, dass Dortmund aufgekommen ist, eben weil Borussia das 1:0 macht. Und wäre das vielleicht nicht gefallen, dann wäre die Dortmunder Lethargie vielleicht noch etwas weitergegangen. Und ich glaube fast, dass es dann mit einem 0:0 in die Verlängerung gegangen wäre. Kann man natürlich viel spekulieren, ist natürlich auch reinste Spekulation hier von mir. Aber mein Gefühl war, dass Dortmund dadurch eben, wie du es gesagt hast, aus dieser Lethargie aufgewacht ist, ein bisschen ja gemerkt hat, gespürt hat, sie müssen jetzt mehr tun. Und in dem Moment, als das Spiel dann weiterging, habe ich vom Fernseher im ersten Moment schon das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht gut, weil man gesehen hat, wie schwer es Borussia gefallen ist, dann wieder anzulaufen. Gerade als Dortmund dann das Spiel kontrolliert hat, in die Hand genommen hat. Lars Stindl, den man dann ab der 70., 75., 80. Minute angemerkt hat, dem tut gerade jeder Meter weh. Und das war mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber so einen Eindruck hatte ich und ich habe so ein bisschen mitgelitten mit den Jungs, die auf dem Spielfeld standen. Und ich habe mir sehnlichst ein paar Wechsel herbeigewünscht, am liebsten 5.
Ja, definitiv. Also hätten wir da ordentlich was auf der Bank gehabt, hätten wir auch noch vernünftig wechseln können. Wir hatten ja dann, wie gesagt, nur noch 2 in petto und dann kam Hermann, glaube ich, für Benes in der 80. Minute, um nochmal offensiv zu wechseln und dann eben Makridis noch, der dann Hofmann ablöst in der 87. Aber grundsätzlich Belastungssteuerung ist natürlich ein Stichwort, was da wirklich den Unterschied am Ende für uns sicherlich gemacht hätte. Hätten wir zum Beispiel einen Stindl erst in der zweiten Halbzeit gebracht und hätte er dann noch mit voller Kraft spielen können, so zum Beispiel. Es ist auch alles Spekulatius letztendlich. Aber grundsätzlich muss man sagen, am Ende bleibt ja nicht viel Negatives. Dass man in Dortmund mal in so eine Druckphase kommt, negativ betrachtet, ist sicherlich auch an der Tagesordnung, wenn man dort spielt und leider eben zum denkbar falschesten Zeitpunkt dann bei eigener Führung sich da 5 Aussetzerminuten zu leisten. Schade. Aber grundsätzlich muss man am Ende, da gehe ich dann auch mit den Stimmen einiger Leute aus unserem Club, musste man ja dann fast schon froh sein, dass es nicht in die Verlängerung gegangen ist, weil das wäre im Hinblick auf das nächste Spiel, was wir diskutieren, auf die Leverkusen-Partie sicherlich eher kontraproduktiv gewesen, zumal Leverkusen ja auch noch einen Tag früher hat spielen können im Pokal gegen Paderborn, ein Heimspiel hatte, was sie kontrollieren konnten, sicherlich nicht so intensiv war wie unser Spiel in Dortmund. Also da muss man ja am Ende fast schon froh sein und jetzt, ja, wir kennen uns ja damit aus, jetzt können wir uns dann wirklich auf den anderen Wettbewerb, beziehungsweise wir haben ja auch noch einen Pokalwettbewerb auf europäischer Ebene, können wir uns auf die beiden Wettbewerbe konzentrieren und hoffen, dass wir auch mal, soll nicht so Mimimi klingen, aber wir brauchen auch mal wieder einfach ein bisschen mehr Losglück. Also irgendwie, dass man mal zumindest die ersten 3 Runden ohne Dortmund auswärts, ohne Schalke auswärts, was wir schon alles in den letzten Jahren in den frühen Runden hatten, dass man vielleicht da mal so ein bisschen glatter in die Phase des Pokals kommt, wo es dann so richtig interessant wird.
Ja, bin ich bei dir. Das war jetzt dieses Jahr natürlich eigentlich das Extremste, was man bekommen konnte. In der ersten Runde mit Sandhausen schon den nominell stärksten Gegner aus dem Amateurtopf, wenn man es denn so nennen mag, eben mit dem 15. der letztjährigen Zweitligasaison und jetzt dann natürlich auswärts Dortmund. Das war jetzt natürlich pokaltechnisch kein großes Losglück, aber ja, wir wollen uns nicht beschweren. So ist es. Ja, Dortmund muss nach Bremen. Ja, es wäre jetzt auch nicht das leichteste Los gewesen für Borussia, da hinzufahren. Wäre sicherlich auch nicht das absolute Traumlos da an der Stelle gewesen. Es ist so, im Februar kann sich die Mannschaft noch mal eine Woche ausruhen, bevor es dann hoffentlich im Europapokal 1 oder 2 Wochen später ins 16. Finale geht. Aber soweit ist es noch nicht, soweit ist die Mannschaft noch nicht. Ja, aber gut. So ist es.
Ja, ich habe jetzt gerade mal gucken wollen, gegen wen wir denn nach dieser Pokalwoche spielen. Und das ist der 1. FC Köln. Auch die sind ja ausgeschieden und die können sicherlich nicht so positiv über die vergangene verloren gegangene Pokalwoche sprechen, denn die sind ja in Saarbrücken raus.
Auch, ja, die hatten aber auch Lospech, das muss man ja mal sagen.
Absolut, bei dem deutlichen Tabellenführer der Regionalliga Südwest kann man schon mal ausscheiden.
Also da will keiner spielen. In der zweiten Runde willst du da noch nicht spielen.
Das ist einfach eklig. Das ist eklig. Auch ein viel gebrauchtes Wort, wenn man über den Pokalwettbewerb spricht. Wir sprechen jetzt aber über die Bundesliga, wo es so richtig gut läuft für uns. Fabian,
haben wir noch eine Stimme von Dobby eigentlich?
Ach, zum ja, Pokalspiel? Sicher. Ja, sicher habe ich auch das noch. Aber das liegt so lang zurückgefühlt, dieses Pokalspiel. Deswegen habe ich es fast vergessen. Aber natürlich hat uns auch Dobby ja noch seine 90 Sekunden zum Spiel in Dortmund zur bitteren Pokalniederlage geliefert.
Ton ab. Da bin ich beruhigt.
Es sollte nicht sein. Irgendwie liegt uns Borussia Dortmund in letzter Zeit nicht. Obwohl man sagen muss, gegenüber dem Punktspiel in Dortmund vor 2 Wochen war das jetzt nochmal sogar noch eine Steigerung. Denn ich fand sogar das Spiel jetzt hier im Pokal war richtig gut. Wir waren besser. Wir hätten auch heute den Sieg verdient gehabt. Schade, dass es nicht geklappt hat. Und wieder mal sind wir in der zweiten Runde ausgeschieden. Gut, gibt Schlimmeres. Ich denke einfach mal, wenn wir die im Heimspiel gekriegt hätten, anstatt wieder auswärts, hätten wir sie dieses Mal auf jeden Fall gepackt. Meine Meinung. Tja, vielleicht hätte man versuchen müssen, nach dem 1-0 eher so schnell wie möglich auf Verwalten zu gehen, obwohl das aber nicht halt unser Spiel liegt oder unser System. Also es liegt uns nicht, dass wir sagen, wir verwalten, weil wir sind eine Mannschaft, die darauf ausgelegt ist, immer weiter zu spielen. Und das hat uns diesmal ein bisschen das Genick gebrochen, fand ich. Weil, ja, zweimal der Julian Brandt da super reagiert, super durchgekommen ist. Ich wusste auch gar nicht, dass er Kopfball stark sein kann. Gut, sei es drum. Aus der Traum vom Finale in Berlin.
Ja, leider muss er auch diese Worte nochmal finden. Wir haben es ja auch schon erwähnt, leider mal wieder früh ausgeschieden im Pokal. Fabian, bevor wir jetzt wirklich dann zum Leverkusen-Spiel kommen, wie groß ist die Hoffnung, dass wir in unserem Fanleben dann nochmal ein Pokalfinale in Berlin erleben mit Beteiligung der großartigen Borussia aus Mönchengladbach?
Ja, vielleicht können wir das ja nochmal berechnen, wie groß. Vielleicht können wir da ein paar Mathematiker uns mit denen mal zusammensetzen und mal eine Wahrscheinlichkeit berechnen. Ich glaube dran. Also ich glaube dran, dass es irgendwann nochmal so sein wird. Wir waren ja schon das ein oder andere Mal auch nah dran. Ich erinnere da schmerzlich an das verlorene Halbfinale gegen die Eintracht zu Hause oder ein paar Jahre früher gegen die Bayern auch im Elfmeterschießen zu Hause.
Oder also damals in Aachen, als die Handball gespielt haben und der Schiedsrichter
in Aachen
zweimal eben nicht gesehen hat.
Das sind ja alleine die drei Halbfinalteilnahmen, die wir erlebt haben, wo es denkbar knapp war, wo Borussia eigentlich so knapp davor stand, es endlich mal zu schaffen nach Berlin. Und für uns damals, als es das letzte Mal soweit war, eben 1995, da haben wir leider noch nicht viel mitbekommen von dem Spiel.
Ja, leider. Aber ich bin auch frohen Mutes, dass wir hier nochmal ein Heimspiel erleben für uns, die beide in Berlin wohnen, wäre das ja nochmal eine besondere Sache, als es ohnehin schon ist. Jetzt lass uns aber mal über Leverkusen sprechen, bevor wir Dobby auch da zu Wort kommen lassen. Diesmal nicht am Ende der Spielbesprechung, sondern am Anfang. Das hat er verdient, nachdem ich ihn fast habe vergessen beim Dortmund-Spiel. Erstmal grundsätzlich, wie warst du vor dem Spiel gestimmt? Wie war so dein Gefühl auch mit dem Wissen, dass es eine harte Pokalwoche war, dass Leverkusen ein Heimspiel hat, einen Tag mehr Regeneration und deutlich weniger Verletzungspech?
Vor dem Spiel muss ich vielleicht in ein paar Zeitabschnitte unterteilen. Ich sag mal so einen Tag vor dem Spiel sehr gemischt. Da habe ich gehofft, dass möglichst viele Spieler zurückkommen. Und als dann eine knappe Stunde vor Anpfiff klar war, dass Matthias Ginter in die Startelf zurückkommt, dass Toni Janschke wieder dabei ist, dass Christoph Kramer wieder in der Startelf steht und ein relativ ausgeruhter Patrick Herrmann, der in Dortmund nicht allzu viel gespielt hat, da hatte ich schon Hoffnung, das muss ich sagen. Da habe ich schon gedacht, ja, das kann was werden.
Ja, bei mir war es ähnlich. Ich war auch dann, je früher das oder je näher das Spiel rückte, desto positiver war ich gestimmt. Aber grundsätzlich hat sich bei mir auch so ein Gefühl breit gemacht nach dem Motto, eigentlich spricht bis auf die Tabellenführung und die gute Form, die wir zweifellos haben, spricht irgendwie gar nicht mal so viel für uns, weil ich Leverkusen dann auch durchaus zugetraut habe, dass bei denen auch mal so richtig der Knoten platzt. Das ist ja auch irgendwie eine Mannschaft, die entweder sehr viel liegen lässt, die auch durchaus zu besiegen ist, auch in eigener Arena, aber die einen auch mal 4-0 wegprügeln kann. Also da, ja, ich war sehr gespannt vor dem Spiel. Am Ende gewinnen wir das Ding 2-1, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, wo wir dann auch den Ausgleichstreffer haben direkt kontern können mit dem 2-1, wo wir dann einmal auch Glück hatten bei Ginters Fauxpas. Das alles werden wir gleich noch besprechen. Wir hören jetzt erstmal, was Dobby sagt zum Spiel in Leverkusen, dem 2-1-Sieg und damit jetzt vierten Auswärtssieg im fünften Spiel.
Wie geil ist das denn? Ganz ehrlich, ich habe echt nicht mit so einer Reaktion gerechnet nach dem nach dem unglücklichen Aus in Dortmund und dann so eine Reaktion in Leverkusen zu zeigen. Ein super geil herausgespieltes Tor. Patrick Herrmann schlägt da auf Markus Thüram und ach, das ist einfach nur geil gewesen. So Hammer. Ich habe mich so sehr gefreut, wie wir da heute gewonnen haben in Leverkusen. Das ist so geil und ihr wollt es hören, dann mache ich das auch. Aber bevor ich es wieder schreie, muss ich eigentlich einen herausnehmen. Für mich, ich kann gar keinen herausnehmen. Für mich einfach war eine absolut geile, geschlossene Mannschaftsleistung. Und der Sieg in Leverkusen war echt verdient. Obwohl man sagen muss, die letzten 15 Minuten haben wir echt nur noch gezittert hinten drinne. Und diesmal hat es echt geklappt, dass wir das Ding verwaltet haben. Glücklich muss man auch sagen, der 2-2 lag echt noch in der Luft. Das war übrigens auch mein Tipp bei Knippis Gewinnspiel auf seiner Facebook-Seite, wo man da mal richtig tippen muss. Habe ich ja wie so oft, Gladbach-Leverkusen trennen sich ja so oft, 2-2, da habe ich das getippt. Und ich muss sagen, ich habe mich nie über einen falschen Tipp von mir so sehr gefreut wie dieses Mal. 2-1 in Leverkusen, alle für Orben. Die meisten Mannschaften spielen noch für uns. Bayern verliert in Frankfurt. Spitzenreiter, hey!
Ja, und Dobby wieder mit der Performance stabil im Recall, würde ich sagen.
Ja, sehr gerne im Recall. Wie gesagt, jetzt haben wir noch 24 Recalls vor uns und dann kann Dobby das Ganze, glaube ich, auch mal in Mönchengladbach bei der Meisterfeier live performen.
Ja, so langsam gewöhnt man sich dran. Jetzt der vierte Spieltag in Serie mit der Tabellenführung, jetzt sogar 3 Punkte Vorsprung. 4 zum Beispiel auf den Verein dort aus München, die ihren Trainer haben entlassen müssen, ja, nach dem 1-5 in Frankfurt. Das ist jetzt aber nicht unser Hauptthema. Lass uns mal sprechen über die Aufstellung jetzt beim Spiel in Leverkusen. Du hast es schon eben erwähnt, Ginter nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder dabei. Dazu Toni Janschke nach kurzer Verletzungspause. Gab es für dich irgendwelche nennenswerten Überraschungen angesichts des Spielermaterials, in Anführungsstrichen, was Marco Rose dann zur Verfügung hatte am Samstag?
Ja, die nennenswerteste Überraschung war sicherlich in der Startelf die Nicht-Nominierung von Dennis Zakaria, wobei die natürlich in der Nachbetrachtung auch mehr als verständlich ist. Der hat jede Minute gespielt für Borussia, für die Schweizer Nationalmannschaft, jetzt wieder anstrengende Wochen vor sich. Wird natürlich wieder auch für die Schweizer Nationalmannschaft auflaufen. Jetzt hat Borussia das unglaublich wichtige und schwere Spiel gegen Rom vor der Brust. Deshalb natürlich verständlich, dass Dennis Zakaria auch mal seine Pause bekommen hat. Nichtsdestotrotz hat es mich etwas überrascht. Aber hat ja alles geklappt.
Ja, definitiv. Und dann ist es ja am besten, wenn so eine Überraschung funktioniert, wenn man am Ende sich nicht die blöden Fragen gefallen lassen muss in Person von Marco Rose, der dann irgendwie erklären muss, warum er den besten Mann der letzten Wochen oder den besten Mann der Saison vielleicht, wobei es gibt so viele gute Männer bei uns im Team, warum er den hat draußen gelassen. Egal, wir gewinnen 2-1. Beide Tore für meine Begriffe relativ identisch. herausgespielt. Also einmal Markus Thuram, der ein bisschen profitiert davon, dass Wendell ausrutscht, aber auch so wäre er meiner Ansicht nach vorbeigekommen. Spielt da wieder seine Stärken aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Tore er schon so vorbereitet hat durch einen schnellen Antritt zur Auslinie quasi und dann den Ball reingegeben hat. Das hat auch diesmal wieder funktioniert. Oskar Wendt steht dann da in der Mitte. Ist ja eigentlich eher seine Rolle, die Bälle von außen reinzuspielen und den Abnehmer in der Mitte zu finden. Diesmal genau andersrum. Zweites Spiel in Folge mit einem Tor von Oskar Wendt in der Bundesliga. Und ich habe jetzt auch gelesen, in 15 Spielen, in denen er getroffen hat für uns, haben wir 14 Mal gewonnen und einen Unentschieden. Also Oskar Wendt, absoluter Torgarant. Was hast du noch zu sagen zu dem Treffer zum 1-0?
Ja, grandios. Übrigens das eine Spiel, wo er nicht getroffen, also wo Borussia nicht gewonnen hat und wo er getroffen hat, damals in Augsburg. War ich auch in Augsburg, hätte mich auch gefreut, war kein so tolles Spiel, bin ich ziemlich genervt auch nach Hause gefahren. Wäre schön gewesen, wenn sie damals auch gewonnen hätten. Nichtsdestotrotz, ja, war super. Thuram mit einer unglaublich tollen Bewegung, da geht an die Grundlinie, spielt den Ball wieder scharf rein. Also diese Bälle scharf in den durch den Fünfer gespielt, die gefallen mir sehr gut. Ist ein Standardmittel von Borussia, muss man jetzt schon fast sagen, in den Spielen dieser in den ersten 10 Bundesligaspielen. Jetzt haben wir 10 Bundesliga, dreimal Pokal, dreimal Europapokal, zweimal Pokal, 15 Spiele absolviert. Und es funktioniert, es macht Spaß zuzuschauen. Und man hat immer das Gefühl, Borussia ist gefährlich. Das waren sie in der ersten Halbzeit, konnten das eben auch den Ausgleich von Leverkusen kontern. An der einen oder anderen Stelle sicherlich auch das Glück gehabt, das hat Dobby ja auch angesprochen. Der Ausgleich lag in der Luft und das nicht erst in der zweiten Halbzeit. Wenn ich da auch an die Chance von Alario denke, kurz vorm Pausenpfiff, wo er frei vor Sommer auftaucht und den Ball ja nur wirklich wenige Zentimeter am rechten oberen Torknick vorbeisetzt. Das Glück muss man manchmal auch haben und das ist manchmal auch eben das Glück, das man hat, wenn man oben steht. Die Bayern können da ja ein Liedchen von singen.
Ja, ohne Zweifel. Wir hatten Glück, als Alario das Ding knapp daneben setzt. Meiner Meinung nach hätte er es genau machen müssen wie Kevin Volland beim 1-1. Und zwar, Sommer war ja da auch schon sehr weit draußen, den hätte er einfach umspielen können, hat sich aber für den klassischen Abschluss am Torwart vorbei entschieden und der Ball ging dann eben ganz knapp nebens Lattenkreuz. Hat er seinem Spitznamen nicht alle Ehre gemacht, Gott sei Dank aus unserer Sicht. Ich habe gelernt durch Sky-Kommentator Tom Bayer, der heißt, wenn man das übersetzt, seinen Spitznamen vom Argentinischen ins Deutsche, halte ich fest, die Knarre. Richtig geil. Ah, ja. Also ohne Scheiß. Wenn einer die Knarre ist aktuell, was seine Zielsicherheit betrifft, ist das Markus Thuram. Der macht das 2-1, macht es kurz vor dieser Alario-Chance eben besser. War jetzt allerdings auch nicht mehr so schwierig. Wird da in dem Fall toll angespielt von Patrick Herrmann. Ich hatte es eben schon erwähnt, ähnliches Tor herausgespielt wie das 1-0. Herrmann für mich auch absoluten Garant aktuell. Der spielt mit viel Selbstvertrauen, finde ich. Das merkt man niemand.
Das tut er und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Es macht generell ja immer Spaß, einen uralten Borussen, muss man ja schon fast sagen, auf dem Platz zu sehen. Und wenn der noch Spaß am Fußball hat, dann macht es umso mehr Spaß, ihm auch zuzuschauen. Ist jetzt weit über 300 Spiele für Borussia. Es wird nicht langweilig. Er braucht immer wieder seine Pausen, die hat er in Dortmund bekommen. Und wenn er frisch ist, ist er immer eine Bereicherung fürs Spiel.
Ja, definitiv. Und das wird er hoffentlich lange bleiben, also dass er vom Verletzungspech verschont bleibt in dieser Saison. Lass uns mal über Matthias Ginter vielleicht kurz sprechen, der eben nach ein paar Wochen Pause wieder zurück war. Zuletzt ja gegen Augsburg beim 5-1, da hat er sich ja dann die Verletzung zugezogen. Ich finde, bei ihm hat man gemerkt, dass er schon noch ein bisschen neben der Spur war in manchen Situationen. Also nicht nur jetzt bei diesem fast 2-2, aber er hat ein bisschen gebraucht. In der zweiten Halbzeit, wo wir dann mehr Druck hatten, wo es noch mehr auf ihn ankam, hat er ja seinen Mann absolut gestanden. Aber ich finde, ihm hat man schon angemerkt, dass er so ein bisschen raus war.
Ja, vielleicht ist da ja unbewusst auch immer noch diese Schulter mit im Hinterkopf, kommt gerade aus der Verletzung, hat Angst so ein bisschen, da jetzt direkt wieder einen Schlag drauf zu kriegen, muss erstmal selber im Spiel unter Wettkampfbedingungen auch schauen, wie funktioniert das, wie hält das alles. Und ja, da hat nicht alles gestimmt immer. Du hast ja die Situation, hatten wir ja gerade schon angesprochen, mit Alario, wo er ja den Ball leichtfertig verliert. Ansonsten habe ich das ähnlich gesehen. Er wurde im Laufe des Spiels stärker und ich erwarte, dass er am Donnerstag gegen Rom spätestens wieder absolut der Alte ist.
Genau, über Rom werden wir gleich auch noch sprechen. Bevor wir Leverkusen abhaken, was war dann in der zweiten Hälfte los, dass es dann doch am Ende ja eher ein glücklicher Sieg war, weil Leverkusen doch in der zweiten Halbzeit bis auf unser Abseitstor uns sehr wenig Raum gegeben hat, beziehungsweise wir eben wenig Szenen kreieren konnten, in denen wir mal ein bisschen Entlastung hatten. Warum haben wir uns da so weit hinten reindrängen lassen oder geht das einfach gar nicht anders, wenn man diese kräftezehrenden Wochen hinter sich hat und auf eine so offensiv starke, vor allen Dingen meiner Meinung nach im zentralen Mittelfeld sensationell gut besetzte Mannschaft trifft mit einem Kai Havertz, einem der besten deutschen Fußballer, mit einem Demirbay, der dann noch getauscht wird und ein Amiri kommt. Das sind ja technisch wirklich alles drei sensationelle Spieler, die uns da durchaus bespielt haben. Wie fällt da so deine Analyse zur zweiten Halbzeit aus?
Ja, für mich sind das zwei Faktoren. Zum einen ist es für mich selbst, also es ist klar, dass man gegen eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen auch mal hinten drin steht und auch sich mal hauptsächlich auf das Verteidigen konzentrieren muss, weil sie eben so spielstark sind, wie du es gerade angesprochen hast. Und dann sind es auch für mich zwei Faktoren, an denen es liegt. Das ist zum einen mal dann eben wirklich diese verletzten Misere, die Borussia jetzt hatte. Viele Spieler, die einfach nicht mehr ganz frisch waren, vielleicht vorne Thuram, der auch lange keine Pause bekommen hat, die Wege, die er macht und davon macht er viele im Spiel, natürlich dann auch zunehmend schwerer fallen. Und dann ist es halt die geringe Eingespieltheit, viele Wechsel immer wieder in der Mannschaft drin, verletzungsbedingt, teilweise aus frische Gründen. Und dann merkt man, dass in den Ansätzen eines Konters, also wo sich vielleicht mal Räume für Konter ergeben, auch nicht immer alles passt, nicht jeder Pass sitzt. Und mit einer eingespielten, frischen Mannschaft, glaube ich, kann man dann auch den einen oder anderen Konter setzen. Und ich glaube, das wäre das Spiel, was Borussia absolut entgegenkommt. Und dann können wir, glaube ich, an der Stelle davon sprechen, dass es auch für Leverkusen in der zweiten Halbzeit nochmal wieder brandgefährlich wird und dass sie hinten auch nochmal viel stärker gebunden sind und eben das Spiel nicht so aufziehen können, wie sie es getan haben.
Ja, brandgefährlich und das ohne ihren zu Dortmund abgewanderten Offensivspieler. Ist ja verrückt. Ja,
Mensch.
Jetzt haben wir 22 Punkte aus 10 Spielen. 7 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Anfang der Saison, so nach 6 Spielen, haben viele geungt. Ja, wir hatten jetzt eigentlich auch nur schwache Mannschaften von unten. Ich finde, das konterkariert sich ja jetzt ein bisschen dadurch, wenn man sieht, dass Hoffenheim seit dem 0-3 gegen uns alles gewinnt, beginnt mit dem 2-1 in München. Schalke schlägt, wen auch immer schlägt, jetzt souverän gegen Paderborn gewinnt. Man sieht auch Frankfurt, die gewinnen 5-1 gegen Bayern. Natürlich 80 Minuten in Überzahl, dennoch einfach brillant auseinandergenommen. Die gewinnen dieses Spiel 5-1, nachdem sie bei uns 2-4 verlieren in einem tollen Fußballspiel. Jetzt nach 10 Spielen kann man ja schon sagen, die Tabelle lügt jetzt nicht mehr. Das ist jetzt wirklich kein Zufallsprodukt. Wo stehen wir aktuell auch unter dem Gesichtspunkt, dass eben es personell ja nur besser werden kann eigentlich?
Ja, unter dem Gesichtspunkt stehen wir natürlich sensationell da. Keine Frage. Für mich, ja, dieses Argument, ja, es kommen noch die starken Gegner, zählt natürlich nicht so ganz. Es sind natürlich, wenn man sich jetzt mal anschaut, es sind noch 7 Spiele bis zur Winterpause. Und wenn man jetzt die Tabelle in 2 Hälften einteilt, dann fällt auf, dass Borussia noch gegen 3 Teams aus der oberen Tabellenhälfte spielt und gegen 4 Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Und das bedeutet natürlich zwangsläufig, es ist relativ ausgeglichen und mit Freiburg und Bayern sind das 2 Heimspiele gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Bayern ist im Moment auch schlagbar, wenn man das mal so sagen darf. Freiburg zu Hause sehe ich auch, dass das ein machbares Spiel ist. Und dann eben das Auswärtsspiel in Wolfsburg. wo Borussia ja traditionell nichts holt. Aber gut, schenken wir das mal ab.
Also wenn sich auch das in dieser Saison ändern sollte, dann habe ich ein sehr gutes Gefühl für unsere Abschlussplatzierung.
Also wenn Borussia in Wolfsburg und in Freiburg gewinnt, dann werden wir deutscher Meister.
Das ist meine Ansage, also merke ich mir die beiden Partien. Ich hoffe, dass wir auch in den anderen 22 Partien noch halbwegs erfolgreich sind, sonst hält das deine These auch nicht stand, aber das merke ich mir.
Ja, genau, am 15.12. werden wir sehen, inwieweit das funktioniert. Ich denke aber, Borussia steht gut da. Das zeigt ja auch die Tabelle.
Ja, steile These wie immer, wie ich das kenne von dir. Steile These. Lass uns jetzt mal vielleicht den kleinen Blick nach vorne noch werfen. Und zwar ist auch diese Woche ja wieder sehr vollgepackt. Ich habe schon jetzt vor dem Leverkusen-Spiel oder nach dem Dortmund-Spiel gesagt, zum ersten Mal wünsche ich mir wirklich eine Länderspielpause herbei. Die letzte des Jahres, die ja nach dieser Woche dann auch kommt, weil es einfach unseren Jungs auch mal gut tut, ja, so ein bisschen zu regenerieren und gerade diesen Leuten Strobel, Traoré, Stindl, Hofmann, Ginter, die eben wahrscheinlich in personeller Bestbesetzung noch gar nicht so viel Spielzeit hätten bekommen in den letzten Wochen, weil es denen auch einfach mal gut tut. Aber es ist ja, wie es ist. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, zwei Heimspiele. Donnerstag gegen die Roma in der Europa League, Sonntag gegen Bremen. Lass uns in der Chronologie wieder bleiben. Donnerstag gegen Rom, Europa League. Wir haben den imaginären Tabellenrechner hier in den vergangenen Wochen schon hin und her geschoben und sind ja auf dem Standpunkt geblieben, dass wir es wieder absolut, ja, dass wir wieder absolut realistisch von der K.O.-Runde träumen können. Dafür sollte es gegen Rom aber mit einem Sieg klappen. Wobei auch das, ich habe jetzt eben nochmal den Tabellenrechner betätigt, wobei auch das ja eigentlich gar nicht so stimmt. Spielen wir jetzt, ich sag mal, 0-0, gewinnen den direkten Vergleich und gewinnen dann die anderen beiden Spiele, auch das jetzt viel Spekulatius, sieht es ja auch ganz gut aus. Also ist eine ganz, ganz, ganz schwierige, komplizierte Situation vor dem Heimspiel gegen die Roma.
Ja. Also unglaublich, man kann mit 3 Punkten aus den ersten 4 Spielen am Ende noch souverän weiterkommen. Und einem 0-4 zu Hause gegen Wolfsberg, ja. Es ist möglich und ja, wir haben ja eigentlich in den letzten Folgen immer wieder drüber gesprochen, dass wir dran glauben und dass wir auch dran glauben, dass Borussia das Spiel gegen Rom gewinnen kann. Ich glaube, gut tun jetzt vor allem erstmal schon diese 4 Tage Pause, die jetzt dazwischen lagen, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, 4 Tage einfach mal ohne Spiel. Das ist ja aber fast eine neue Situation, muss man ja so sagen. Viele Spieler, die jetzt nochmal wieder sich ein bisschen mit den anderen Jungs einspielen können, die jetzt lange nicht dabei waren im Training. Und deshalb bin ich optimistisch, ich bin auf die Aufstellungen gespannt und ich persönlich erwarte die Roma in dem Spiel etwas zurückgezogener, obwohl sie ja aufgrund des direkten Vergleiches auch eigentlich ein Tor schießen müssen mindestens, aber ich erwarte sie da klassisch italienisch erstmal ein bisschen zurückgezogen, auf Konter lauernd und wenn das System so nicht funktioniert, dann erst mit zunehmender Spieldauer aktiver. Ich glaube schon, dass sie erstmal schauen, was Borussia macht und ja, bin einfach gespannt auf das Spiel und bin gespannt, wen Marco Rose aufs Feld schickt.
Bist du denn grundsätzlich optimistisch, dass uns diese von dir gerade skizzierte Herangehensweise der Roma eher in die Karten spielen oder eher es uns schwer machen wird? Wie bist du da eingestellt?
Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall schwer. Also das wird nicht leicht werden, selbstverständlich nicht. Ich glaube einfach, dass das ein richtig ekelhaftes Spiel wird. Ein Spiel auf Messers Schneide, was nicht frühzeitig entschieden werden kann. Ganz knappes Ding und ich hoffe eben, dass es am Ende zugunsten von Borussia ausgeht und dass Borussia der Roma da an der einen oder anderen Stelle den Schneid abkaufen kann. Wenn wir dann nochmal auf das Leverkusen-Spiel gucken, du hast es eben angesprochen, Wendell, der da leicht ausrutscht, das sind dann so Kleinigkeiten, wo ich einfach glaube, Das passiert einem Kolarov nicht bei der Roma links hinten. Natürlich kann der auch mal wegrutschen, aber ich glaube, der ist da einfach zu clever. Und das sind so Kleinigkeiten, die da eben nicht passieren, wenn die Roma hinten drin steht, tiefer. Ist es natürlich auch äußerst wichtig für Borussia, dass die schnellen Spieler, die vorne eben nur auf die Konter lauern, Edin Dzeko, der dann wahrscheinlich wieder vorne drin stehen wird, die Bälle festmacht, um sie dann nach außen weiter zu verteilen auf eben Kluivert. Und da bin ich gespannt, wie Marco Rosas zum einen systemtechnisch aufstellt, ob er wieder auf die Dreierkette setzt und sozusagen die beiden rechten und den rechten und linken Innenverteidiger dann in einem ballbesitzlastigen System auf die Außenbahnspieler ansetzt oder ob er doch die Viererkette bevorzugt und darauf setzt, dass Stevie Leiner und dann eventuell ein Oscar Wendt, der dann wahrscheinlich defensiver eingestellt sein wird, und dass Stevie Leiner da auf seiner Seite eben wieder die Meter machen kann und immer wieder rechtzeitig da ist und Kluivert da in den Griff bekommen kann.
Ja, da Janschke und Ginter ja spielfähig sind seit dem Wochenende, haben wir ja wirklich alle Optionen, auch wenn Elvedi, so ist ja aktuell die Lage, wohl eine Pause bekommt, weil er auch eben ein bisschen was abbekommen hat und man da wohl kein Risiko eingehen wird. Dortmund, die Partie hat ja auch gezeigt, durch dieses Zurückziehen von Zakaria, durch das Implementieren der Dreierkette, dass wir auch da noch was in der Hinterhand haben, eine Option. Und das wiederum macht mich dann optimistisch, dass sich Marco Rose was Gutes einfallen lässt. Wichtig für meine Begriffe wird sein, dass wir selbst, wenn es unentschieden steht, kurz vor Schluss nicht wild nach vorne rennen, weil so blöd es wirklich klingt, und da können wir die Klammer jetzt schließen in unserer Rom-Vorschau, selbst mit 3 Punkten aus 4 Spielen ist dann noch was möglich.
Ja, zumal wenn wir Borussia in Graz dann nach vorne treiben, dann wird Borussia da schon die 3 Punkte holen. Und ich bin gespannt. Ich freue mich total auf Donnerstagabend erstmal.
Ja, ich mich auch. Und ich freue mich natürlich auch auf den Sonntag, nächstes Heimspiel gegen Werder Bremen. Bremen, die auch so ein bisschen strugglen die ganze Saison neben uns, sicherlich die Mannschaft sind mit dem größten Verletzungspech, auch wenn die Dortmunder natürlich immer Mimimi machen. Bremen jetzt gegen Freiburg 2-2, haben jetzt x Unentschieden in Serie. Ich kann sie gar nicht mehr alle aufzählen. Worauf kommt es gegen Werder an? Wie ist da so deine Gemütslage? Hängt natürlich auch immer sehr vom Ausgang des Spiels am Donnerstag ab, oder?
Ja, genau. Glaube ich schon, dass es ein bisschen davon abhängt. Klar, ich gehe nicht davon aus, dass Borussia jetzt die große Klatsche gegen die Roma kriegt. Das hat man gegen Wolfsberg gemerkt, dass das dann eine direkte Auswirkung auf das Spiel danach hatte. Eben das Spiel gegen Düsseldorf war dann schwächer. Aber wenn ich mir das mal anschaue, dann ist Werder für mich eigentlich die größte Wundertüte dieser Bundesliga-Saison. Ich habe jetzt schon ein paar ganz gute Dinge von Werder gesehen, auch wenn ich natürlich ehrlicherweise sagen musste, dass ich jetzt nicht jedes Spiel von Werder Bremen über die volle Distanz oder geschweige denn über eine Teildistanz gesehen habe. Aber mein Eindruck ist, dass Werder eine große Wundertüte ist und vielleicht wirklich die größte der Bundesliga aktuell, wo man nicht so ganz weiß, was man kriegt. Da ist was drin, es ist ein Heimspiel, logisch.
Ja, ich hoffe, wir werden auch nächste Woche dann über erfolgreiche Partien unserer Borussia sprechen können. In dieser Woche war es ja recht kurios, denn das Pokalaus hat ja dann doch die eine oder andere Wunde hinterlassen. Nicht wegen der spielerischen Leistung, die war sehr gut, doch weil man dann einfach gegen einen eher unsympathischen Gegner unverdient und mit Schiedsrichterpech verliert. So würde ich jetzt auch ganz gerne die Folge beschließen. Fabian, Marco Rose ist jetzt eben auch 10 Bundesligaspiele beziehungsweise 15 Pflichtspiele an der Seitenlinie von uns. Er hat jetzt rot kassiert in Dortmund. Nicht deswegen, aber generell, weil jetzt eben das erste Saisondrittel quasi vorbei ist, würde ich ihm nochmal ganz gerne vielleicht die 1, 2, 3 Minuten über Marco Rose sprechen. Wie groß ist sein Anteil am Erfolg?
Riesig. Ich glaube, viel mehr bleibt da gar nicht zu sagen. Ja, sehr groß. Das ganze System, man merkt es ja, diese Art und Weise, wie Borussia spielt, trägt mittlerweile ganz klar die Handschrift von Marco Rose, wo man nach den ersten zwei, drei Spielen noch gesagt hat, ja, da funktioniert noch nicht alles, da sind Ansätze erkennbar, muss man jetzt ganz klar sagen, das Spielsystem oder dieser Ansatz hat sich ja bei Borussia einmal um 180 Grad gewendet. Ich glaube, wo wir letztes Jahr in der Tabelle der meisten Sprints noch auf dem letzten Platz standen, da stehen wir jetzt irgendwo ganz vorne bei den gelaufenen Kilometern, bei den angenommenen Zweikämpfen. Das ist ja eben dieser aktivere Spielstil, den sich auch ja viele Fans von Borussia erhofft und gewünscht haben und der ja auch so ein bisschen zu Frustrationen unter Dieter Hecking geführt hat, auch wenn dieser letztlich der Fußball unter Dieter Hecking kein unerfolgreicher war. Aber es war eben ja so ein bisschen ja, doch eben dieser Ballbesitz und immer diese Kontrolle. Das war eben ganz anderer Fußball und mir gefällt es total gut, was Borussia aktuell macht. Und ich mag Borussia so auch persönlich lieber.
Ja, ich auch. Also so habe ich unseren Verein auch noch nicht spielen sehen. Also ich als Nicht-Kind der 70er spreche da ja sicherlich auch für dich. Das ist nochmal eine andere Komponente und die ist ihm hoch anzurechnen, Marco Rose. Letzte Frage zu ihm. Er hat ja jetzt dann sich auch immer sehr demütig gezeigt nach seinen Karten. Jetzt hat er sogar rot kassiert in Dortmund. Wird er da seiner Vorbildfunktion nicht ganz gerecht, wie er es dann manchmal so ein bisschen süffisant sagt? Oder sagst du auch, ja, die hantieren da ganz schön locker mit den Karten, die Schiedsrichter.
Ja, also warum genau er da die rote Karte bekommen hat, ist mir jetzt irgendwie auch noch nicht ganz klar. Dass er sich da aufgeregt hat, ist total verständlich. Es ist ein Pokalspiel, es ist ein K.O.-Spiel in der letzten Minute und dann wird so eine eklatante Fehlentscheidung getroffen. Das hat ja wirklich der letzte besoffene Dortmund-Fan im Stadion gesehen. Also das muss er ja klar sagen, das war eine eindeutige Fehlentscheidung. Dass man sich da mal aufregt, ist normal. Ich weiß jetzt gar nicht, weißt du mehr, warum er rot und nicht gelb bekommen hat in der Situation?
Nee, genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil das ist ja nicht wirklich klargestellt worden. Also mir fehlt da dann manchmal auch so ein bisschen das Maß und auch vor allen Dingen jetzt, wenn wir über Trainer reden, fehlt mir da so ein bisschen die Grundlage. Also jetzt zum Beispiel Leon Bailey, der da klar nachtritt, ist es ja eine klare Sache, warum er aus Gelb-Rot macht, Schiedsrichter Daniel Siebert. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, noch was, wo wieder einiges in den Kinderschuhen steckt, nachdem man diese Regel, also diese Kartenregel jetzt implementiert hat zu Beginn dieser Saison. Aber es ist halt bis zum Ende noch nicht ganz ausgereift. Naja, Fabian, ich würde sagen, wir haben jetzt alles ganz gut besprochen, sind soweit durch mit der Nummer. Hast du sonst noch was zu sagen? Ich hoffe, du vergisst nicht, an wen man sich wenden sollte, wenn man irgendwelche Fragen, Kritik, Anregungen hat.
Ja, also was ich zu sagen habe, ist erstmal, und das sieht ja schon ganz gut aus, hoffe ich darauf, dass wir vor der Länderspielpause nochmal eine Gesangseinlage von Dobby bekommen nächste Woche. Das ist nur Borussia Dortmund, die uns davon abhalten können, dass wir diese neuerliche Gesangseinlage von Dobby wieder hören. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr Anregungen, Fragen, Kritik oder sonst irgendwelches Feedback habt, dann meldet euch gerne zum einen bei Facebook oder bei Instagram oder schreibt eine E-Mail an fabian@pfostenbruch-podcast.de. Kevin hat immer noch keine E-Mail-Adresse. Es wird hier langsam zu einem Running Gag in diesem Podcast. Ansonsten, ja, abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcasts und ja, schöne Woche euch und genießt das Spiel gegen Rom und gegen Bremen und hoffen wir, dass wir da erfolgreich sind.
In diesem Sinne, danke dir, Fabian, für deine Expertise. Wie immer, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das geht auch euch da draußen so. Ich hoffe jetzt auf einen Sieg gegen Rom, einen Sieg gegen Bremen und eine E-Mail-Adresse. In dem Sinne, das war es mit Pfostenbruch nach diesem Doppelpack, diesen schwierigen Auswärtsspielen im Pokal in Dortmund und in der Bundesliga in Leverkusen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.